Wie technologieoffen dürfen Klimaausreden sein? In Ausgabe 84 des Science Busters Podcasts gibt es einen Mitschnitt unserer monatlichen Frage- und Antwortsendung auf Radio FM4. Fragt die Science Busters live alles rund ums Klima. Diesmal vom 13. November vergangenen Jahres, also 2023. Wie immer produziert gemeinsam mit der Uni Graz und der TU Wien. Mein Name ist Martin Puntigam und gemeinsam mit Elisabeth Oberzaucher, Verhaltensbiologin von der Uni Wien, und Thomas Brudermann, Psychologe und Professor für Innovations- und Nachhaltigkeitsforschung an der Uni Graz, haben wir unter anderem erörtert, wie sinnlos unternutzte Tiefgaragen sind, ob wir das Klima überhaupt retten können, wieso viel seltener etwas schiefgeht, als wir glauben, und wie man aus der Resignationsfalle rauskommt. In der letzten Ausgabe: Wie viele Kommastellen hat ein chaotischer Schmetterling, also der Folge 83 unseres Podcasts, haben der Astronom Florian Freistetter und ich darüber gesprochen, wie chaotisch Albert Einstein war, ob beim Radrennen immer die gewinnen, die zuerst im Ziel sind, was das rosa Trikot in den Ferien macht, wie sich Alltagschaos von wissenschaftlichem Chaos unterscheidet, wie man 18-dimensionale Phasenräume putzt, wie man zu kleine Planeten untersuchen kann, warum nichtlineare Systeme empfindlich sind, was König Oskar II. Von Schweden sich zum 60. Geburtstag gewünscht hat, wann man ein Endkörperproblem hat, was Fermat vielleicht nur vermutet hat, warum Poincaré für Einstein wichtig war und ob Lieferando-Fahrer bei der Tour de France eigentlich auch mitfahren dürfen. Aber jetzt zu Fragen wie, ob eine Tiefgarage lieber ein Fitnessstudio wäre und warum man sein Auto viel besser in fremde Tiefgaragen stellen sollte.
FM4 Podcast. FM4.
Science Busters.
Live.
Herzlich willkommen zu Frag die Science Busters am 13. November 2023. Zwei Tage nach dem Laternenfest widmen wir uns in Ausgabe 30 bereits nicht Sonne, Mond und Sternen, sondern der Erde und was wir Menschen mit dem Klima aufführen, um auch die Teile der Erde noch unbewohnbar zu machen, auf denen Leben heute noch ganz gut möglich ist und welche Ausreden dafür am besten geeignet sind. Headliner der Sendung neben mir im Studio am Königlberg, Elisabeth Oberzaucher, Verhaltensbiologin von der Uni Wien. Hallo. Und Thomas Brudermann, zum zweiten Mal bei uns, Psychologe und Professor für Innovations- und Nachhaltigkeitsforschung an der Uni Graz. Hallo.
Hallo.
Ah, sieht man, wesentlich kräftigere Stimme. Und beantworten mit mir heute das vorletzte Mal im Jahr 2023. Einmal kommen wir nämlich noch am 11. Dezember. Beantworten mit mir eine Stunde lang unter anderem, warum sollten Tiefgaragen endgültig aus Wohnbauten verschwinden? Können wir das Klima überhaupt retten? Und die große Liquiditätsfrage: Sind Wasserbetten schuld an der Klimakrise? Ausgeschlafener Produzent der Sendung Boris Jordan, am Telefon die putzmuntere Lisa Marie Bär. Wir starten mit Musik und schaukeln dann am Wasserbett durch die Fragestunde.
FM4 fragt die Science Busters 0800 226 996.
Ganz genau, das ist die Nummer, die man wählen kann, wenn man eine Frage an uns stellen möchte, unter anderem bezüglich Klimaausreden, die ja erstaunlicherweise nach wie vor sehr beliebt sind. Dass es keinen Klimawandel gibt, keine Klimakrise gibt, das leugnen ja nur wenige Menschen, dass das überhaupt nicht existiert. Aber es gibt immer wieder mal ganz originelle Zugänge. Die SPÖ Linz hat eine Mitgliederbefragung gemacht. Da sind viele Fragen beantwortet worden, aber medial besprochen ist unter anderem worden, dass der Linzer Bürgermeister, und das ist ja kein unbesonnener Mensch, sich geäußert hat, dass er so froh sei, dass das Tempo 100 Limit nicht eine Mehrheit bekommen hat. Also, dass dagegen gestimmt worden sei, weil das sei nur Symbolpolitik. Die Großindustrie in Linz würde für 15% des CO2-Ausstoßes in Österreich sorgen und dann lieber grünen Wasserstoff für Linz als ein Tempolimit. Ich glaube, Thomas Brudermann, das geht direkt in deine Expertise.
Genau, sehe ich auch so. Ist eine sehr schöne Geschichte. Wir machen das eine, wir brauchen das andere dann nicht machen. In Wirklichkeit ist es halt so, dass leider alle Emissionen runter müssen. Und ein Tempo 100 ist halt im Verkehrsbereich einmal ein erster Schritt. Grüner Wasserstoff, das werden wir auch alles brauchen. Aber in der Psychologie kennen wir halt dieses Phänomen, diesen sogenannten Single Action Bias. Wir machen einmal eins und das andere vielleicht später.
Das heißt, wenn ich mir die Hände nach dem Klo gehen gewaschen habe, brauche ich vor dem Schlafengehen nicht Zähne putzen.
Ja, so kann man es auch sehen. Oder eine ähnliche Logik wäre, wenn ich einem Alkoholiker sage, er soll jetzt bitte kein Wein, Bier, Schnaps, Wodka und Whisky mehr trinken. Und der Alkoholiker sagt dann, okay, die kleinen Bier, die lasse ich weg.
Jetzt ist ja so grüner Wasserstoff. Als Konzept klingt das interessant. Es hat momentan nur einen Riesenhaken. Es existiert praktisch nicht, oder?
Ja, wir haben da nur sehr begrenzte Produktionskapazitäten. Wir wissen auch, dass wir nicht genug grünen Wasserstoff produzieren können auf absehbare Zeit, um damit jeglichen fossilen Brennstoff zu ersetzen. Wir wissen, das funktioniert vielleicht gut in der Industrie, das geht sich irgendwie aus. Dann brauchen wir es aber auch in der Landwirtschaft, manchmal auch im öffentlichen Verkehr. Es wird jedenfalls nicht genug Wasserstoff übrig sein, um dann noch diesen wertvollen Stoff im Auto zu verhatzen oder noch schlimmer der Heizung im Keller.
Das heißt, es wird notwendig sein auf lange Sicht. Das ist die sinnvolle Technologieoffenheit. Und die sinnlose Technologieoffenheit ist auf kurze Sicht zu sagen, wir machen was, was es aber noch gar nicht so gibt.
Ja, das ist halt die schöne Geschichte, die man sich erzählen kann. Und da sind wir wieder beim Thema, wir belügen uns gern selbst.
Wenn es angenehm ist, warum sollen wir es nicht machen? Das Leben ist eh so anstrengend. 0800 226 996 ist die Telefonnummer. Wir spielen wieder Musik und beantworten danach dann die erste Frage. Immer wieder kommen Zuschriften, Meldungen, Parkplätze weg, schön und gut, aber irgendwo müssen die Autos ja stehen. Jetzt Elisabeth Oberzaucher, Verhaltensbiologin von der Uni Wien. Du sagst dann zusätzlich noch, sie sollen auch nicht in den Tiefgaragen in den Wohnbauten stehen, wo es, glaube ich, eine Stellplatzverordnung gibt, dass es dort Tiefgaragen geben muss, wenn neu gebaut wird. Und das soll auch nicht mehr sein.
Ja, das sollte auch nicht mehr sein. Und zwar deswegen, weil wenn diese Autos direkt im Haus stehen und wenn man quasi mit dem Aufzug direkt von der Wohnung ins Auto runter oder in die Garage und zum Auto kommt, dann ist es einfach zu einfach. Dann steigt man ins Auto ein und überlegt sich gar nicht, dass es andere Mobilitätsformen auch noch geben könnte. Und deswegen sollten Autos einfach weiter weg von der eigenen Wohnung stehen, damit die überhaupt weniger genutzt werden und weniger interessant werden. Aber es gibt noch viele Nebeneffekte dazu, die ganz toll sind. Weil wenn ich eben nicht mit dem Aufzug runterfahre und dann gleich in mein Auto einsteige, also quasi von meiner eigenen Wohnungsdose in die Fahrzeugsdose, direkt mich transferiere oder fast beame, dann gibt's Wege, die ich im öffentlichen Raum zurücklegen muss, zu Fuß. Und diese Wege, die ich im öffentlichen Raum zu Fuß zurücklege, die sind fantastisch dafür, dass ich meine NachbarInnen kennenlerne, mit denen mir ein bisschen austausche.
Ja, aber ist das wünschenswert in jedem Fall?
Absolut. Also man muss nicht alle NachbarInnen mögen, aber wenn man sie kennt, dann mag man sie in der Regel lieber. Und vor allem steigt dadurch die Lebensqualität, dadurch, dass man sich ein bisschen bewegt, steigt die eigene Gesundheit, das Wohlbefinden. Und vor allem ganz wichtig, wenn man eben nicht gleich ins Auto steigt, dann geht man die paar Schritte und kommt drauf, oh, da ist ja Bushaltestelle viel näher, als mein Auto geparkt ist. Und dann steigt man vielleicht gleich gar nicht ins Auto ein.
Ja, aber weil das Auto eben so weit weggeparkt ist. Wenn es in der Tiefgarage wäre, wäre die Bushaltestelle weiter weg.
Ja, genau. Und deswegen muss die Tiefgarage weg.
Jetzt gibt's aber sehr, sehr viele Tiefgaragen. Was soll man mit denen machen?
Ja, also die Tiefgaragen, die aktuell vorhanden sind, die sollte man mal nutzen. Ja, also da gibt's ja ganz viele Leerstände, einfach eben wegen dieser Stellplatzverordnung, wo sehr viele Stellplätze gebaut werden. Und das kostet nicht nur ökonomisch wahnsinnig viel, sondern das ist ja auch ökologischer Wahnsinn, was da in den Tiefbau fließt. Also die Erde, die da ausgehoben wird, irgendwo hin transportiert wird, der Beton, den man braucht, um Parkplätze da unten reinzubauen, das ist wirklich eigentlich der schlimmste Fußabdruck eines Gebäudes, den man hinterlässt für etwas, was aktuell eigentlich unternutzt wird. Und deswegen im Moment einmal das nutzen, was vorhanden ist. Und in Zukunft könnte man dann vielleicht andere Nutzungen dort unterbringen, wie zum Beispiel ein Fitnessstudio, irgendwelche Ballspielplätze, was auch immer.
Unterirdisch für die Kinder, ohne Fenster.
Unterirdisch für die Erwachsenen auch ganz gut, also nicht notwendigerweise für die Kinder.
Also in erster Näherung, aber sollten die Autos, die jetzt an der Erdoberfläche, und wir senden ja von Wien aus, und in Wien ist es augenscheinlich, dass ja Autos eigentlich hauptsächlich im Weg sind. Also entweder sie fahren auf der Straße, dann kann man dort nichts anderes machen, oder sie stehen auf der Straße, was das sehr oft der Fall ist, dann kann man auch nichts machen, obwohl sie gern fahren würden. Und daneben stehen noch welche, die gar nicht fahren möchten. Also sie sind ja große Hindernisse die ganze Zeit. Die sollten einmal in die Tiefgaragen, die schon nicht genutzt sind, aber eher so wie Wohnungstausch, Frauentausch, lieber nicht in der eigenen Tiefgarage des eigenen Autos, sondern in einer fremden Tiefgarage, sodass man in ein anderes Haus gehen muss, um zum Auto zu kommen.
Ja, das wäre natürlich fantastisch, wenn man da irgendwie so ein bisschen Ping-Pong spielen könnte, sodass alle ein bisschen auf die frische Luft auch kommen.
Und dann aber erst wieder mit dem Auto fahren oder eben am Weg dorthin muss eine Bushaltestelle eingebaut sein, damit man zumindest die Chance hat, dort einzusteigen. Wäre ein Vorschlag und wäre natürlich in Wirklichkeit nicht nur schön. Das ist immer natürlich das, was die Anmutung ist, dass es schön wäre, wenn man das täte, sondern es ist ja alles so dringend. Also das ist was ganz Einfaches, was man sofort machen könnte und sollte, wie Tempolimit und die komplizierten Sachen, die sind eh kompliziert, da haben wir dann eh später noch alle Hände voll zu tun.
Genau, und de facto gibt es ja durchaus Neubauprojekte, die das schon sehr erfolgreich umsetzen, wenn es nur alle machen würden. Also auch da einfach ein bisschen mehr Tempo wäre schon schön.
Wäre schon schön, ist immer die freundliche Formulierung für endlich anzahlen. 0800 226 996 ist nach wie vor die Telefonnummer. Das wird sich auch im Laufe der Stunde nicht mehr ändern. Da können wir uns hören nach Musik zum Beispiel.
FM4, frag die Science Busters. 0800 226 996.
Sehr beliebt seit geraumer Zeit sind ja Charts. Was ist dein beliebtestes Erlebnis, die kurioseste Ausrede? Normalerweise mag ich das nicht so gern, wenn man das Leben in Charts gießt, weil da doch einiges auf der Strecke bleibt. Aber Thomas Brudermann, bei einem deiner Vorträge ist einmal jemand gekommen, der hat tatsächlich diesbezüglich den Vogel abgeschossen.
Ja, das war schon sehr speziell. Also das war so ein Herr mittleren Alters und er hat eigentlich keine Frage gestellt. Er hat mir erklärt, dass es keine Klimahölle gibt, weil es zu Zeiten der Dinosaurier ja viel heißer war und auch viel mehr CO2 in der Atmosphäre gewesen ist.
Was ja stimmt.
So meine Frage an ihn, ich habe es versucht, ihn 3 oder 4 Mal zu fragen, er hat es, glaube ich, ignoriert, war, ob er glaubt, dass wir Dinosaurier sind. Und er hat aber auf das nicht wirklich eingehen können. Er hat immer gesagt, es gibt keine Klimahölle und Dinosaurier, bla bla. Und puh, das war für mich schon ein sehr kurioses Erlebnis.
Aber wie kommt man auf die Idee, dazu sagen, deshalb ist es gar nicht so schlimm, weil es heute viel besser ist, als es damals war, wie es viel schlimmer war?
Ja, ich glaube, es sind schon auch solche Geschichten und Narrative, die eben kursieren. Wir wissen, es gibt eine relativ aktive Wissenschaftsverleugnungsszene, und die bespielt halt auch die Kanäle, die es dafür gibt. Ja, also wir wissen, es hat sich gerade während der Pandemie sehr viel getan. Es ist das Misstrauen der Menschen gesunken in Institutionen. Das Misstrauen ist gesunken.
Das Misstrauen ist gestiegen.
Und das Vertrauen ist gesunken.
Naja, die Wissenschaft
ist gesunken. Genau.
In der Wissenschaft sind sie sich ja nie einig.
Ja, also meine Konfusion ist gestiegen. Ich glaube, das kann man sagen. Diese Konfusion, jetzt nicht auf meiner Seite, sondern, glaube ich, in breiteren Bevölkerungsschichten, wird eben genutzt und die wird halt auch mit solchen Geschichten bespielt, wie, ja, Dinosaurier haben das auch überlebt, wieso soll das für uns ein Problem sein?
Haben sie ja endgültig dann doch nicht.
Aber wenn andere Tiere was überleben, dann sagt das noch gar nichts über uns aus. Also andere Lebewesen haben ganz andere Bedürfnisse. Deswegen gibt's ja unterschiedliche Tiere, Pflanzen, Pilze, weil die eben unterschiedliche Nischen besetzen und unter unterschiedlichen Lebensbedingungen existieren können. Also mit einem Dinosaurier die menschlichen Bedürfnisse zu argumentieren, ist vollkommen absurd.
Also man sagt ja auch nicht, schaut euch an, die Gelsen, die kommen mit so wenig Blut aus und ihr braucht jeden Tag 3 Essen. Das ist ungefähr der Vergleich?
Genauso in der Art.
Jetzt ist es aber so, dieser Herr mittleren Alters, das klingt ja noch immer so, wenn man sich ja selber immer jünger vorkommt, als man ist. Das bin ja ich selber auch ein Herr mittleren Alters. Der ist ja zu dir gekommen in den Vortrag. Das heißt, der ist nicht nur einfach irgendwo am Computer gesessen und hat was reingehackt und hat so seinem Unmut Platz eingeräumt, sondern der war da. Der wollte auch sprechen, der hat dich angesprochen. Das passiert ja vielen Menschen im Alltag, oft auch mit Bekannten in der Familie, dass auf einmal seltsame Ansichten daherkommen. Wenn jemand schon sich die Mühe macht und gesprächsbereit ist, auch wenn er nur was sagen möchte, wie geht man denn da vor, um tatsächlich ein Gespräch mit so Personen zu führen, die ja noch nicht gesprächsunwillig sind?
Wir laufen da immer ein bisschen in diese Falle, dass wir eben versuchen, die anderen Menschen zu belehren. Und das funktioniert in der Regel nicht besonders gut. wenn man den Menschen sagt, wie es ist, und das ist jetzt eigentlich nicht im Einklang mit dem, was sie schon glauben, dann lehnen sie das erstens einmal eher ab. Also wir haben Studien, wo man sich angeschaut hat, was passiert, wenn ich Menschen zum Thema, also Menschen, die zum Thema starke Meinung haben, Gegenbeweise vorlege zu der Meinung. Mhm. Was passiert ist dann? Die Meinung verstärkt sich. Ja, es ist nicht so, dass Menschen sagen, ah, okay, habe ich jetzt Unrecht gehabt, sorry und danke fürs Bescheid geben, sondern man igelt sich eher ein.
Echt, das ist falsch, aber ich habe trotzdem recht, das ist die Reaktion?
Nein, es wird eher der Gegenbeweis wird halt abgelehnt oder nicht angenommen zumindest. Und die Frage ist, wie arbeitet man dann mit solchen Mechanismen, und Belehren funktioniert da oft nicht besonders gut. Was besser funktioniert, ist, dass man eben kritische Nachfragen stellt. Dass man die Leute fragt, ja, aber wie kommst du jetzt auf das? Und was ist die Logik dahinter? Warum glaubst du, dass Dinosaurier die gleichen Bedürfnisse haben wie wir? Das wäre mal so ein erster Schritt. Und dann kann man schauen, was da dahinter steckt, und vielleicht kommt man dann ins Gespräch. Ob das dann wirklich dazu führt, dass man die andere Person überzeugt, das sei jetzt einmal dahingestellt. Aber man kann zumindest das Gespräch weiterführen.
Also überzeugen ist ja ohne dies sehr, sehr schwierig, aber zumindest abfedern kann man ja manche Argumente, die gar so absurd sind, oder?
Genau, also Menschen überzeugen ist schwer. Die meisten Menschen müssen sich eben selbst überzeugen. Und wenn man jetzt ein paar kritische Nachfragen stellt, dann hat man zumindest die Chance, dass die Leute anfangen nachzudenken und sich vielleicht dann am Ende selbst überzeugen und merken, ah ja, da bin ich jetzt auf was draufgekommen. Passt dann auch gut zum Ego, zum positiven Selbstbild, wenn ich selbst draufgekommen bin und das nicht jemand mir irgendwie von oben herab erklärt hat.
Das ist ungefähr das, was wir quasi als Grundvoraussetzung bei den Science Busters haben, dass die Leute mit einem guten Gefühl aus einer Veranstaltung gehen sollen, in der es um Wissenschaft gegangen ist, weil sie sich dann das nächste Mal lieber oder genauso gern mit Wissenschaft beschäftigen und nicht gleich abwinken. Und das wäre schon eigentlich ein Riesenerfolg, wenn jemand, der Dinosaurier und Menschen gerne verglichen hat miteinander, um die Klimahölle zu leugnen, dass der das nächste Mal, wenn er irgendeinen Artikel liest, irgendwas hört, irgendein Argument bekommt, nicht sofort abwinkt und sagt, das ist ja alles Blödsinn, sondern sich das einmal anhört.
Ja, das wäre die Hoffnung. Wir müssen aber realistisch sein, das wird jetzt nicht immer funktionieren. Es ist nur die Chance höher, dass man mit Menschen halt über Fragen ins Gespräch kommt, anstatt sie halt immer nur zu belehren und ihnen zu sagen, wo sie falsch liegen.
Gut, wie am Anfang zum Beispiel die Lisa das gemacht hat mit der Berichtigung, dass das Misstrauen natürlich gestiegen ist und nicht gesunken ist, trotz zweifacher.
Obergescheit ist sie immer.
0800 226 996, die Telefonnummer für alle, die Elisabeth Oberzaucher belehren wollen. Wir machen wieder Musik und hören uns danach wieder.
FM4, frag die Science Busters. 0800 226 996.
Alles rund ums Klima mit mir im Studio Elisabeth Oberzaucher, Verhaltensbiologin von der Uni Wien, Dr. Brudermann. Dr. Thomas Brudermann hat promoviert an der Uni Graz, glaube ich.
Klagenfurt,
nur an der Uni Klagenfurt, aber arbeitet jetzt an der Uni Graz.
Ich hoffe, es zählt trotzdem.
Was heißt dann nur Klagenfurt?
Unter anderem man muss nur ein bisschen Zwietracht sehen, ist ja Diskussionssendung. Wir haben Zuschriften auf Instagram bekommen, und zwar Oh, there only, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, fragt, hallo Science Busters, gibt es noch Hoffnung? Und Open Water Talk ergänzt, ich gehe richtig in der Annahme, dass mit den diversen nationalen und internationalen Maßnahmen die Klimaumkehr nicht mehr zu schaffen ist, Fragezeichen. Also ist es tatsächlich eh schon zu spät, ist, glaube ich, die Essenz dieser Fragen.
Die Essenz dieser Fragen ist im Prinzip ein, ja, über das Ziel hinausschießen. Also das kennen wir in der Verhaltensbiologie, wenn etwas passiert, was uns nicht passt, was uns aus unserem guten Zustand quasi rausrückt. Wenn das sehr arg ist, dann haben wir eine Stressreaktion, und so eine Stressreaktion kann dazu führen, dass wir eben tatsächlich eine Schockstarre entwickeln. Das kennt man vielleicht von diversen Tieren, dass wenn da ein Raubfeind daherkommt, dass die dann sich einfach wirklich nicht mehr bewegen, quasi totstellen, damit es nicht auffressen
wird. Aber sowas gibt es ja beim Menschen auch offensichtlich, wenn der Schreck besonders groß ist, dass man sich nicht mehr bewegen kann, oder?
Genau. Und das ist im Prinzip das, was eben hinter diesen beiden Argumenten steht. Ne? Also irgendwie diese Klimakrise, das ist so arg, irgendwie, das da heben wir nicht, und deswegen ist eh schon spät und deswegen bewegen wir uns gar nicht mehr. Und das ist leider etwas, was unser Verhalten insgesamt prägt, dass wenn wir zu sehr gestresst sind, zu sehr aufgeregt sind über ein Thema, dass wir dann wieder ins Nichtstun kommen. Also ganz wurscht darf es uns auch nicht sein, weil dann tun wir auch nichts. Aber wenn wir zu sehr gestresst sind, dann auch wieder nicht. Das heißt, es braucht so ein mittleres Maß an Aufgeregtheit, damit wir wirklich perfekt performen können. Und deswegen würde ich diesen beiden Zuschreibern tatsächlich empfehlen, so ein bisschen durchatmen, bisschen entspannen und das Ding anpacken, weil wenn wir tun, dann gibt's noch Hoffnung. Wenn wir nicht tun, dann sind wir wirklich verloren. Und das ist nämlich die Gefahr bei dieser Geschichte, dass wenn man jetzt davon ausgeht, wir können es eh nicht mehr retten, dann probieren wir es erst gar nicht. Und dann retten wir es garantiert nicht. Thomas, du magst noch, gell?
Ja, mir erinnert sowas ja immer, also diese Logik ist eh schon spät, mir erinnert es immer so ein bisschen an den Weihnachtsabend. Da könnte es ja auch passieren, dass der Christbaum plötzlich zum Brennen anfängt und dann sagen wir auch nicht, ups, jetzt ist es zu spät, jetzt ist der Abend ruiniert, jetzt machen wir gar nichts mehr. Sondern da fangen wir auch zum Löschen an. Und beim Klimaschutz ist es so ähnlich. Ja, das ist jetzt kein Zug, der abfährt. Das ist ein Zug, auf den können wir aufspringen. Aber je später wir da halt aufspringen, desto ungemütlicher wird die Fahrt und desto niedriger die Wagenfahrtklasse, wenn man so will.
Wobei man beim Vergleich mit dem brennenden Christbaum sicherheitshalber dazu sagen muss, weil ja die Jahreszeit langsam danach wird, wenn der Christbaum schon wirklich lichterloh brennt und man hat nicht wirklich einen ordentlichen Feuerlöscher zur Hand, dann besser doch die Wohnung verlassen und woanders weiter feiern oder dazwischen doch die Feuerwehr benachrichtigen und nicht versuchen, den Christbaum zu löschen, damit man noch weiter essen kann.
Stimmt, aber in welche Wohnung gehen wir, wenn unsere Erde verbrennt?
Das ist natürlich das große Problem und wollen wir dann am Ausweichplaneten, wenn wir den gefunden haben sollten, wieder Weihnachten einführen, was ja derartige Mühsal ist und man kriegt es eh nicht mehr weg, wollen wir dann dort auch noch Weihnachten feiern.
Aber es ist vielleicht noch ein wichtiger Punkt, der dazugehört. Also diese negativen Emotionen, die wir da verspüren, die sind ja durchaus sinnvoll. Ja? Also evolutionsgeschichtlich gesehen war sowas wie Angst oder Sorge immer sehr nützlich. Ja? Ich habe Angst gehabt, wenn ich zum Beispiel jetzt einem Raubtier begegne, und dann bin ich einmal sofort im Hier und Jetzt. Also mein Zeithorizont verengt sich extrem. Auch mein Blick verengt sich auf die Gefahr. Und jetzt haben wir es aber mit einer sehr komplexen Herausforderung zu tun, wo halt dieser enge Blick und der kurze Zeithorizont nicht wirklich hilft. Wir müssen schauen, dass wir den Zeithorizont vergrößern, dass wir den Blickwinkel erweitern. Und dafür brauchen wir halt auch positivere Emotionen. Ja, das geht nicht nur mit Schockstarre.
Und tatsächlich, das, was die Schockstarre oder diese negativen Emotionen auch bedeuten, ist natürlich, dass unser Bauchgefühl quasi übernimmt und unser Hirnkastel quasi ausgeschalten wird. Und wie du sagst, das sind komplexe Themen, die wir da zu bewältigen haben. Und dafür brauchen wir tatsächlich unsere Großhirnrinde. Und die funktioniert halt nur, wenn die Emotionen quasi maximal dahin köcheln, aber nicht, wenn sie gerade am Überkochen sind.
Das heißt, um die Eingangsstatements wieder aufzunehmen, es ist schon schlimm, also man soll es nicht schönreden, wir haben nicht mehr viel Zeit. Es ist ja ein bisschen ein Schönreden, dass wir die Welt retten könnten oder auch die Menschheit retten könnten, aber man kann noch viel, viel Schlimmeres verhindern, was ja tatsächlich für sehr viele Menschen Katastrophen bedeuten würde. Also da soll man nicht aufhören und sagen, es geht eh nicht, weil man kann eh nichts machen, sondern alles, was man machen kann, kann helfen und in Summe ist es dann ja ganz schön viel.
Genau, es ist genau. Nie zu spät, das Richtige zu tun.
Was für ein schöner Stammbuchspruch. 0800 226 996. Es wird wieder musiziert und danach hören wir uns wieder. Ab 2024, wenn ich das richtig im Kopf habe, vielleicht auch 2025, gibt es das Klimaticket für alle Menschen ab 18 gratis. Was ja ein Riesending ist, das Klimaticket an sich ist schon eine gute Idee. Ab sofort.
Menschen mit 18 gratis, nicht ab 18. Nur für die 18-Jährigen.
Gut, das ist jetzt eine semantische Haarspalterei des Produzenten, der völlig recht hat. Aber es hat dann Gegenwind gegeben, Gegenargumente, nicht einmal von der allerblödesten Oppositionspartei, die gesagt hat, ich bin eh wohlhabend, wieso sollen meine Kinder das geschenkt bekommen? Der Franz ist jetzt in der Leitung, er ist umgestiegen aufs Klimaticket und so halb glücklich. Hallo Franz.
Ja, hallo. Also ich habe schon 3 Jahre kein Auto mehr, aus diesen Gründen, was wir eh schon besprochen haben. Und haben wir jetzt auch das Klimaticket gekauft. Mhm. Nur ist mir aufgefallen, dass in letzter Zeit immer mehr Züge ausfallen, Verspätungen und so weiter. Erstens einmal denke ich mir, wird es schwierig, Leute zu überzeugen, die Autofahrer sind, auf sowas umzusteigen, wenn das nicht gescheit funktioniert. Und das Zweite ist, wenn auch ein Teil der Autofahrer umsteigt auf öffentliche, wie soll das gehen, wenn es jetzt schon nicht funktioniert? Das ist meine Frage.
Bevor ich da weitergebe an Elisabeth Oberzaucher, muss man natürlich immer im Hinterkopf haben, jeden Tag in der Früh gibt es Stau und zwar gewaltig um alle Landeshauptstädte so regelmäßig, dass man die Uhr danach stellen kann. Also das funktioniert ja auch schon nicht. Also da stellt man einen anderen Anspruch, aber da gibt es glaube ich noch mehr dazu zu sagen.
Genau. Ja, das, Ja, bitte.
Eben, der Martin hat schon angesprochen, es ist tatsächlich so, dass man bei öffentlichen Verkehrsmitteln kritischer ist als beim Auto in der Regel und dass, wenn was schief geht, dann nimmt man es den öffentlichen Verkehrsmitteln übel. Und das wird natürlich auch noch dadurch verstärkt, dass die Betreibergesellschaften auch sehr entschuldigend agieren. Ja? Also die entschuldigen sich ja Länge mal Breite dafür, dass er Verspätung ist, dass er Zugausfall und so weiter und so fort. Für einen Stau entschuldigt sich niemand, der wird ja höchstens mitgeteilt. Und das erzeugt natürlich irgendwie so diese Wahrnehmung, es geht dauernd was schief. Ich bin wahnsinnig viel mit dem Zug unterwegs, natürlich auch Klimaticket-Fahrerin, habe mir tatsächlich auch diese Aufgabe jetzt gestellt, ein Tagebuch zu führen, wie oft alles funktioniert reibungslos, so wie es sein sollte und wie oft was schief geht. Ja, tatsächlich, es funktioniert viel häufiger alles reibungslos, so herum, als das, was schief geht. Nur wir haben halt irgendwie diese Wahrnehmung, dass wenn was schief geht, dann fällt uns das auf und dann merken wir uns das auch. Und das hat was damit zu tun, wie unsere Kognition, wie unser Gehirn konstruiert ist, nämlich, dass wir Dinge, die abweichen von dem, was eigentlich sein sollte, denen müssen wir Aufmerksamkeit schenken, weil natürlich müssen wir da was tun. Also wir müssen uns umstellen, andere Lösungen finden und dergleichen. Während wenn alles eh so läuft, wie es geplant wäre, dann können wir es wahrnehmen und gleich wieder vergessen, weil passt eh. Und deswegen glauben wir, dauernd geht was schief, aber eigentlich geht zwar manchmal was schief, aber viel seltener, als es tatsächlich der Fall ist. Deswegen würde ich da wirklich ans Herz legen, fang an, dieses Tagebuch zu führen, es ist echt gut für die eigene Psyche.
Vielleicht noch als Ergänzung, in Deutschland gibt es jetzt Ansagen im Zug, wenn man pünktlich ankommt, sagen sie es dazu. Wir kommen jetzt gerade pünktlich oder 2 Minuten zu früh in Köln an, bitte sagen sie das niemandem weiter, dass man da auch einmal pünktlich sein kann.
Ja, ich glaube, ich bin da missverstanden worden. Das war jetzt nicht eine Kritik an der ÖBB oder sonstigen, die den öffentlichen Verkehr da anbieten, sondern ich denke mal, dass die mehr zu machen, mehr in diesen öffentlichen Verkehr auszubauen und nicht nebenbei einen einzustellen. Weil da würde ich keinen dazu bewegen, umzusteigen aufs Auto, wenn mein Bahnhof rückgestellt wird und ich muss zum nächsten ersten Auto fahren.
Ich glaube, wir haben eh nicht missverstanden. Ich glaube, Nebenbahnen, soweit ich weiß, die Verheerung ist schon vor Jahrzehnten angerichtet worden. Da wird momentan eh nichts mehr zugesperrt.
Aber das wird man wieder öffnen oder sich was überlegen, mehr anzubieten, wenn ich will, dass die Leute umsteigen.
Ja, klar.
Ja, genau.
Also tatsächlich passiert ja auch ein Ausbau im Angebot des öffentlichen Verkehrs. Aber natürlich geht das relativ langsam. Also bei Schienenlegen, da ist das sehr, sehr augenscheinlich, dass das irgendwie ein Projekt ist, eine Baustelle, die sich hinzieht. Aber auch Fahrzeuge dauern, bis die auf die Schiene kommen. Und es ist dir vielleicht auch aufgefallen, dass teilweise auch ausländische Waggons unterwegs sind auf Österreichs Schienen. Einfach deswegen, weil alles unterwegs ist. Und das ist schon wieder ein Zeichen dafür, dass es mehr Angebot gibt, dass mehr Züge unterwegs sind als noch vor ein paar Jahren, weil wir jetzt schon aus dem Ausland und was ausbauen müssen.
Und umgekehrt ja auch. Ich glaube, der Nightjet, der ja in Deutschland, diese Nachtlinien werden ja vielfach von den ÖBB betrieben, weil es das dort nicht gegeben hat. Und das ist ja ein Angebot, das relativ rasant für das Tempo, das dort möglich ist, ausgebaut wird, oder?
Ja, so schnell es geht, aber auch da scheitert es eigentlich daran, dass es zu wenig Rollmaterial, nennt man das, also zu wenig Züge gibt. Aber heute spannender Tag und morgen macht der neue Nightjet eine Österreich-Rundfahrt. Also wenn du in irgendeiner Landeshauptstadt in der Nähe bist, schau dir den Zeitplan an und schnupper mal rein in den neuen Nightjet. Sehr cooler Zug, sage ich dir.
Also der Franz hat in Wirklichkeit recht, also es liegt vieles im Argen und man muss wirklich alles Rollmaterial auf die Schiene stellen, das irgendwo in Reichweite ist, weil zu wenig vorgesorgt worden ist und weil der Bedarf so rasant anwächst, dass es immer knapp wird.
Genau, also es kombiniert sich im Prinzip eben, dass die Leute mehr mobil sind insgesamt, aber auch, dass glücklicherweise die Menschen immer häufiger das Auto stehen lassen. Und das ist halt jetzt gerade so eine Übergangsphase, die tatsächlich ein bisschen unangenehm ist. Da hast du absolut recht, es kommen Dinge vor, die nicht fein sind, aber es wird wahrscheinlich besser werden.
Bist du grundsätzlich zufrieden mit den letzten 3 Jahren Klimaticket?
Ja, auf jeden Fall. Also mir geht das Auto nicht wirklich ab. Also es lässt sich alles auch erledigen mit öffentlichen Verkehr oder mit dem Fahrrad.
Genau, gerade dass diese Kombination Fahrrad und öffentlicher Verkehrsmittel funktioniert an den meisten Orten sehr gut.
Ja, Wien ist da eh gut bestückt, aber ich kann mir vorstellen, wenn Leute irgendwo im Land wohnen, wo halt ein Bus alle 7 Stunden mal vorbeikommt, dass es da schwierig ist, auf ein Auto zu verzichten. Ne?
Genau, und da werden ja auch aktuell neue Angebote entwickelt, jetzt irgendwie so eben nicht die U-Bahn, die auf dem Großglockner fährt, aber eben so kleinteiligere Angebote, die eben tatsächlich auch auf dem Land den Menschen eben ohne Auto ermöglichen sollen.
Gut, danke vielmals, ja. Franz, für deinen Anruf.
Bitte gern.
Viel Vergnügen noch weiterhin mit der Autofreiheit, die es ab und zu vielleicht eh noch gibt, durchbrochen wird, aber grundsätzlich mit Fahrrad und Zug. Wir spielen wieder Musik und dann geht sie, wenn ich es richtig im Kopf hat, noch eine Fragebeantwortung aus und dann war es das für heute wieder. Der David aus Innsbruck hat zum Telefon gegriffen. Früher hätte man gesagt, er hat den Hörer abgehoben und die Wählscheibe gedreht. Das ist natürlich alles anders heute, wie so viele Dinge anders sind. Hallo David.
Hallo.
Du bist dran und hast eine Frage gestellt, nämlich du bist anders als wir da im Studio jünger und hast das auch mit Altersgenossen und Genossinnen zu tun.
Genau. Und ich habe auch viele junge Freunde, die sich eigentlich die den Klimawandel sehr kritisch sehen natürlich. Und die würden sich, glaube ich, im Zweifel auch für eine umweltfreundlichere Politik einsetzen. Mhm. Aber sie sind halt schon frustriert, weil sie sich denken, ja, es gibt nichts weiter, selbst wenn sie was machen. Und meine Frage ist, wie bewegt man diese Leute dazu, aus dieser Resignationsfalle rauszukommen und selber wieder aktiv zu werden?
Das wäre schon ein sehr schöner Titel für ein klassisches Sachbuch für Weihnachten. Raus aus der Resignationsfalle. Ich glaube, da kommt in alle Talkshows. Thomas Brudermann, wie kommt man aus der Resignationsfalle raus? Was kann der David seinen Freunden und Freundinnen erzählen?
Die Schwierigkeit beim Klimathema ist ja so, dass uns das Gefühl der Selbstwirksamkeit oft fehlt. Also wir tun was, aber wir sehen nicht wirklich, dass der Klimawandel davon weggeht. Also ich höre jetzt vielleicht auf zum Autofahren, nimm das Klimaticket, Klimawandel geht nicht weg. Also dieses Gefühl der Selbstwirksamkeit, das direkte Feedback, kriegen wir halt nicht. Jetzt ist die Frage, wie kann man das beim Klimathema vielleicht trotzdem kriegen? Und da gibt es 2 Zugänge. Ein Zugang wäre, dass man es vielleicht an etwas knüpft, ja, dass es halt nicht nur um Klimaschutz geht, sondern dass es vielleicht auch noch um was anderes geht, um ein gesünderes Leben, um ein schöneres Leben, solche Dinge, die man halt auch spürt. Ja. Also wenn ich jetzt Rad fahre statt Auto fahre, dann fühle ich mich irgendwann gesünder. Und dann ist, glaube ich, auch sehr wichtig, dass man Dinge gemeinsam macht. Nehmen wir uns mal zum Beispiel diese Vorstellung vor. Ja, also ich sitze jetzt allein in meiner 12 Grad warmen Wohnung und ich esse ein Rohkost-Karottengericht. Das ist ja in Wirklichkeit ein trauriges Bild. Ja? Also da fühle ich mich ja wirklich wahrscheinlich resigniert und depressiv irgendwann.
Aber nur, weil du alleine bist.
Genau. Aber das ist schon der Schlüssel zur Lösung. Wir müssen solche Dinge halt, vielleicht nicht die Rohkost-Suppe, aber vielleicht machen wir halt gemeinsam veganes Barbecue mit allen Freunden oder Rezepteabende, wo man halt Dinge ausprobiert, wo man es tut, das gut ist, wo man aber die Wirksamkeit daran erkennt, dass man es halt mit anderen gemeinsam macht. Und das ist vielleicht so ein erster Schritt aus dieser Resignation raus. Und was es vielleicht dann auch noch braucht, ist hin und wieder braucht man vom Thema halt auch eine Pause. Ja, also wenn man sich immer nur mit Klimanachrichten beschäftigt, das kann tatsächlich sehr belastend sein. Vielleicht macht man halt hin und wieder eine Wanderung oder mal ein Wochenende, wo man sich dem ganz bewusst entzieht.
Mhm. Ja, das stimmt. Das habe ich mir selber auch gemerkt, dass es hin und wieder sehr wichtig ist, eine Pause zu nehmen. Ich bin auch in einer Klimaschutzorganisation für Protect Our Winters aktiv. Und also so wie ich das verstehe, wenn ich das jetzt auf meine Freunde umlege, wäre es sinnvoll, meine Freunde da mal mitzunehmen zu einer Protect Our Winters Sitzung.
Absolut.
Und denen zu zeigen, dass das eigentlich lustig sein kann mit den Leuten.
Und man sieht dann vor allem, das sind so viele Leute, die sich da engagieren. Also ich mache jetzt sehr viele Veranstaltungen. Ich bin jede Woche bei 2 Veranstaltungen, wo 50 oder manchmal sogar 300 Leute zusammenkommen, denen allen das Thema am Herzen liegt. Und das zu sehen, macht auch Hoffnung.
Super. Ja, das ist ein schöner Satz. Danke. Danke für den Tipp.
Danke, David, für deinen Anruf. Wir sind auch schon fast am Ende der Sendung. Wenn man jetzt so einen Rezepteabend oder einen Kochabend macht und Leute einlädt, soll man das erste Mal sicherheitshalber schlecht kochen, dass alle ein bisschen angestachelt sind, selber so einen Abend auszurichten und dass es weitergeht? Oder soll man so gut kochen, dass sich dann eh niemand drüber traut, selber einzuladen?
Nein, ich glaube, es ist wichtig, dass man gut kocht. Ja, von Anfang an die Latte hochlegen und damit vielleicht noch prahlen, weil vielleicht provoziert man dann die anderen dazu, das noch einmal zu übertrumpfen.
Okay. Das war Ausgabe 84 des Science Busters Podcasts. Am Ende wie immer noch die Zeiten der Parteienverkehre der Science Busters. Aktuell machen wir auf der Bühne Sommerpause. Live-Auftritte der Science Busters im Theater gibt's aber danach natürlich wieder. Zum Beispiel das TV-Spezial Wer nichts weiß, muss alles glauben am 31.08. im Nökis-Stadl im Rahmen der Kindersommerfestspiele in Herzogenburg, am 14.09. im Theater im Park in Wien. Und am 13. und 14. November in der Tischlerei Melk. Das sind TV-Vorpremieren, weil wir ja im September und November neue Fernsehfolgen für ORF1 aufzeichnen werden. Die aktuelle Live-Show der Science Busters Planet B gibt's nach wie vor zu sehen, etwa am 25. September in Baden bei Wien, am 7. November in der Listhalle in Graz, am 18. November fahren wir wieder mal nach Berlin in die Wühlmäuse und am 24.11. im Stadtsaal Wien. Science Busters for Kids digital gibt's aktuell immer wieder im ORF-Player. Jede Folge dauert ca. 10 Minuten analog und die ganze Show am Stück mit Martin Moder und mir gibt's am 29. August im Augusteum Korneuburg, am 14. September im Theater im Park in Wien, da gibt's nur noch ganz wenige Karten, und am 24. November im Stadtsaal in Wien. Dort spielen wir auch am 31. Dezember unsere Silvestervorstellungen, den traditionellen naturwissenschaftlichen Jahresrückblick. Diesmal blicken wir zurück aufs Jahr 2024. Im September und November zeichnen wir, wie gesagt, neue TV-Shows auf, wieder an der Uni Graz. Tickets dafür und weitere Infos zu allen unseren Unternehmungen wie immer unter sciencebusters.at/Termine. Der laute Franke, Matthias Egersdörfer und ich feiern 10 Jahre Erlösung, unser Duo-Programm im Beisein von Austern, Revolution und Cremant. Passend dazu beginnen wir am 10.10. unsere 10 Jahre Erlösungstour in Augsburg, am 11.10. spielen wir in Frankfurt, am 12.10. in Stuttgart, am 13.10. in Mainz und danach noch eine Woche, unter anderem in München, Dorfen und Passau und Nürnberg, und danach geht's noch eine Woche nach Österreich. Alle Termine unter egers.de. Danke an die TU Wien und die Uni Graz, die Produktion des Podcasts unterstützen. Danke fürs Zuhören, Streamen, Downloaden, Abonnieren, Bewerten, Empfehlen, Umparken, Waschen und nicht nass machen, Klima retten, Rollmaterial ausrollen und was immer man sonst noch einen Podcast noch anstellen kann. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und habe die Ehre.